Ja, ich begrüße Sie herzlich zur Fortsetzung oder zum Beginn unserer Arbeit, wie man es nimmt. Wir haben ja gesagt, wir machen einfach jetzt weiter, und zwar bei der Stufe mittelalterliche. Da steht christlich geprägte Philosophie. Das ist dann auf der Seite 95 in dem Heft, nachdem wir uns also im Wintersemester mit der Antike befasst haben. Aber es steht natürlich auch Ihnen frei, irgendetwas noch einzubringen und dann noch aufzunehmen, falls Sie da weitergelesen hätten oder irgendwelche Fragen hätten. Sonst würde ich von mir aus da einsetzen. Das ist dann der Paulus, mit dem das da weitergeht. Theoretisch wäre noch mal zu sagen, weil das ja so ein Durcheinander gab im letzten Winter, hier für die Veranstaltung kann man keine Prüfung machen, sondern hier kann man einen Schein erwerben, wenn man will, dadurch, dass man eine Seminararbeit schreibt von 10 bis 15 Seiten, glaube ich, ist so die Einteilung hier im Haus, meine ich. Kann ein bisschen mehr werden, aber das ist es eigentlich nicht mehr als 20 Seiten. Und da gibt es auch eigentliche Termine, wo das abzugeben ist, zum Schutz der Studierenden. Aber das gilt ja nicht so für die Gastdozenten. Da kann das dann auch sein, wo es ist. Ich gebe von mir aus keine Themen aus, sondern da kann sich jeder was aussuchen, entweder zu einem der Autoren, die wir behandeln oder behandeln könnten, oder bei einem der Autoren, die wir behandelt haben, zu etwas, was wir behandelt haben oder auch nicht behandelt haben, also was einen einfach interessiert. Es wäre nur schön, wenn wir das vorher absprechen. Ich bin ja immer ab 8:30 laufe ich immer hier herum, bis es losgeht, weil ich hinterher immer schnell wegrenne, um dann noch den Zug zu kriegen um 11:05. Deswegen ist es da immer etwas pressant am Schluss, weil ich sonst eine ganze Stunde verlieren würde, wenn das nicht so klappt. Deswegen fangen wir auch hier sine tempore an, eben nicht 8:45, sondern 9, damit wir auf die Weise dann so eine halbe Minute vor 8:30 aufhören können. Das ist also das, was geht. Während bei der Vorlesung gibt es ja die Möglichkeit für eine dieser Zusatzstudien, dass man dann auch sich prüfen lassen kann dafür. Nicht für den eigentlichen offiziellen Studiengang, das ja nicht, aber für diese Zusatzstudien. Und das ist natürlich auch einmal eine Anfrage an mich, aber erstmal müssten Sie das besprechen mit dem Studentensekretariat oben. Die kommen dann auf mich zu und dann würden wir den Stoff ausmachen, der dann da ist. Das betrifft die Vorlesung, das ist hier nicht der Fall. Hier gibt es also nur die Möglichkeit, eine Arbeit zu schreiben. Die gilt dann, weil es eine einstündige Veranstaltung ist, aber auch nur zur Hälfte. Muss dann also ergänzt werden durch irgendeinen Teilnahmeschein, vulgo Sitzschein genannt. Ganz egal, bei wem, bei mir oder bei wem anders, wo man nur da sein muss. Hier darf man eigentlich, weil es ja nur 6 Veranstaltungen sind, eigentlich, ich meine, dass man schon sagen könnte, 2 geht noch gerade, dass man die fehlt. Das hat nichts damit zu tun, dass das eine Strafe wäre oder Schule, sondern es hat damit was zu tun, dass es eine Arbeitsgemeinschaft ist. Und wenn man da nicht da ist, also hier geht es nicht um Entschuldigung und unentschuldigt, weil wir keine Schule sind, sonst geht es darum, wer eben krank ist oder nicht da ist, kann dann eben nicht sagen, er kann eine Bescheinigung kriegen, dass er da teilgenommen hat. Das geht eben einfach nicht. Das ist der Hintergrund. Aber ich lasse trotzdem keine Anwesenheitsliste rumgehen, sondern das lassen wir einfach so, dass das halt so geht und läuft. Das wäre von mir aus, möchte von Ihnen aus jemand noch was sagen, sonst die Methode ist ja, ich fange einfach an, da zu lesen, was zu sagen, und ich hoffe sehr, Sie mischen sich ein, sonst rede ich die ganze Zeit alleine. Das ist also kein Problem. So ist es. Und wir haben im letzten Semester damit ja begonnen, damit, dass es einfach losgeht mit der Weisheit, wo Weise erstmal hieß, technisches Können. Und dann war ja dann so dieser wichtige Einschnitt, dass sich das gesamte Lebensführung bezieht eigentlich, Weisheit eben dann nicht mehr als das Können in Detailbereichen, sondern wie man sein Leben führen kann, wie das geht. Und dann war der wichtige Einschnitt, auf den sich die antiken Autoren dann später immer wieder bezogen, dass Pythagoras sagt, wir sind eigentlich nicht weise, weise ist nur der Gott, sondern wir sind Liebhaber der Weisheit. Das war dann der Einschnitt. Philosophoi. Wir sind die Liebenden des... Ja, jetzt was? Das hatten wir noch. Ich möchte es nochmal in Erinnerung rufen. Also, Philosophia. Im Griechischen setzt man also das Lieben vor. Und dann kommt das, was geliebt wird, nach. Im Deutschen ist ja gerade umgekehrt. Wir sagen eben, Musikliebhaber, dann kommt zuerst die Musik und dann der Liebhaber. Weisheitsfreund, erst die Weisheit und dann der Freund. Im Griechischen ist es umgekehrt, da kommt zuerst der Freund und dann das, was es ist. Das ist also diese merkwürdige Umdrehung, die dort gibt. Wenigstens bei den klassischen Ausdrücken, dass das dort so ist, bei den Neugebildeten nicht. Um so ein Wort zu nehmen, was jetzt ja das dauernd im Gerede ist, Pädophilie, sehen Sie, ist anders gebaut, das ist deutsch gebaut. Da wird das Kind vorgestellt und dann kommt die Philia. Da sieht man sofort, das ist kein klassisches Wort, sondern das ist ein Fremdwort, das dann später Leute gebildet haben. Aber klassischerweise sieht das so aus und da kann man dann zum Beispiel sehen, dass Adelphia, die Adelphia, das ist die, das wird auch in der alten Form gebildet, also es gibt es schon öfter. Adelphia ist die Liebe, Philadelphia, so muss es natürlich heißen, so haben wir es schon. So. Philadelphia ist die Liebe zum, jetzt was? Adelphos, der Bruder, Adelphä, die Schwester. Eine Adelphia gibt es gar nicht. Das wollte ich hier sagen. Also das ist das Merkwürdige, weil jetzt hier das Objekt nachgestellt wird, kriegt das Objekt auch die feminine Endung dran gehängt. Philhippia ist die Freundschaft zu den Pferden. Hippos ist das Pferd. Es gibt keine Hippia, keine Pferdheit oder so etwas im Griechischen. Das hat Konsequenzen für den Ausdruck Philosophia. Indem nämlich die Griechen selber immer gesagt haben, Philosophia ist das Philein der Sophia. Aber wenn ich das angucke hier nach Philadelphia oder zum Beispiel Philargyria, Argyron ist das Silber. Philargyria ist die Liebe zum Silber, also die Habsucht. Dann sehen Sie, dass dieses Ia gar nicht zum Objekt gehört, sondern das Nachgehängte vom Phil eigentlich ist. Ist das deutlich? Nicht Philia des Adelphos. Und von dort her hat dann zum Beispiel der Heidegger gesagt, und ich finde das auch sehr schön, er sagt, Philosophia, das ist eigentlich die Liebe zum Sophon, nicht zur Sophia. Wenn man es gleich baut zu Philargyria, Philhippia, Philadelphia, müsste man eigentlich sagen, es ist die Liebe, die Philia, denn das Ia gehört eigentlich davor, ne? Und dann wird das andere dazwischen geschoben, ist eigentlich die Liebe zum Sophon. Und über das Sophon, da haben wir den Heraklit hier gelesen in unserem Büchlein, der sagt, das eine allein weise hen to Sophon Munon will Zeus heißen und will nicht Zeus heißen. Also das Sophon ist bei ihm das, was ich das Heilige nennen würde. Es ist das Weise, es ist das Göttliche, es ist zugleich das Heilige. Und dann kriegt die Philosophie also nicht bloß den Begriff die Liebe zur Weisheit, sondern eben auch die Liebe zum Göttlichen, dass das dort mit hineingehört. Das haben Sie auf der Seite 24. Wenn Sie dann rückblättern, auf der Seite 24, wo das steht, das Fragment 32 im Heraklit, eins, das allein Weise, Tosaphon, will nicht und will doch mit dem Namen des Zeus benannt werden. Das heißt, alle Namen für Gott sind ja unsere menschlichen Namen, die reichen nicht hin. Gott ist über alle Namen. Nicht? Der Islam sagt, er hat eben 99 Namen kennen wir und den 1000sten Namen, den 100sten Namen kennen wir nicht, Gottes. Das ist eben sein eigentlicher Name. Und auch Cusanus sagt so, also Gott wird nicht deswegen nicht benannt, weil er unnennbar ist, sondern er ist übernennbar. Er ist nennbar wie alles, aber sein eigentlicher Gottesname ist so, dass er über alle Namen, die wir bilden können, wie der Gerechte, der Barmherzige oder so, weit hinaus liegt. Und dann könnte man sagen, geht es in der Philosophie um das Heilige, um das Göttliche. Eigentlich, das ist das, was man jedenfalls nicht unterschlagen soll. Während die antiken Autoren immer sagen, bei Philosophie, das ist ein Bescheidenheitswort, Wir sind nicht weise, sondern wir lieben die Weisheit. Wir sind auf der Suche danach. Und dann kommt diese ganze Vorstellung über den Eros, dass der Eros ja liebt, was er nicht hat. Das ist ja das, was Plato im Gastmahl entwickelt, in diesem Lobpreis auf den Eros. Alle loben den Eros und dann kommt der Sokrates und sagt, von wegen Lob, der Eros ist die Liebe zum Schönen, aber selber nicht schön, denn er liebt das, was er nicht hat. Und so, dass also das ein Bescheidenheitswort dann wird, ich bin nicht weise, wie die Sophisten sich dann wieder nennen werden, sondern ich bin nur ein Freund der Weisheit. Allerdings ist das auch etwas komplizierter, als man denkt, denn die merkwürdige Sache ist, wer die Weisheit liebt, ist schon weise. Ein Tor liebt nicht die Weisheit, ein Tor, der liebt alles mögliche andere, Sex, Geld, was auch immer sei, ne? Aber wer die Weisheit liebt, ist schon anfänglich weise. Das ist die merkwürdige Sache dabei. So wie wer das Gute liebt, schon irgendwie gut ist. In einem ersten Schritt. Insofern ist das mit der Bescheidenheit auch nochmal wieder einzuschränken an der Stelle. Nicht, dass das hineingehört. Also das wollte ich nochmal in Erinnerung rufen, dass wir das dort hatten. Von dort her also dann bei Plato und dann ausdrücklich Philosophie, die Suche nach der Weisheit. Eigentlich weise ist nur der Gott und die Götter, aber nicht wir Menschen. Wir strecken uns danach aus und versuchen, das zu tun. Aber, Klammer auf, das zu tun ist schon ein erster Schritt, nicht bloß zur Weisheit, sondern schon eine Form von Weisheit selbst. Die kann eben wachsen. Dass das gegeben ist, haben wir gestern eine Vorlesung schon beim Sokrates, der das so anspricht. Und jetzt geht es hier bei den Texten los, mit einem ausdrücklich christlichen Text, erstmal mit dem Paulus, wo ich ein bisschen schade finde an dieser Stelle, dass hier der Auswählende nur diese beiden Texte genommen hat, die sich ausdrücklich, wo das Wort Weisheit oder Philosophie vorkommt, nämlich aus dem 1. Korintherbrief und dem Kolosserbrief, und dass er weggelassen hat, die durchgeführte Philosophie im 1. Kapitel des Römerbriefs, wo Paulus ja sagt, am sichtbaren Himmel kann man den unsichtbaren Schöpfer erkennen, ganz im Sinn von Platon, und sagt, deswegen sind die, die nicht an Gott glauben, selbst schuld. Das ist eine Sache der Schuld, denn sie halten die Wahrheit nieder, behauptet er dort. Das müssen wir jetzt nicht diskutieren, ob er da recht hat. Man hat lange Zeit eben tatsächlich, hat die christliche Theologie gemeint, man kann eigentlich nur schuldhafterweise Atheist sein. Oder nur in ganz kurzen Zeiten, aber nicht auf Dauer. Das war so die Überzeugung, die drückt sich aus bis hin, wenn Sie John Stuart Mill, sein Buch über Toleranz lesen, wo er zwei Gruppen von der Toleranz ausschließt. Das sind einmal die Katholiken, weil die einem ausländischen Souverän unterstehen, nämlich dem Papst. Und da kann man kein braver Englishman sein, wenn man da eigentlich nochmal einen anderen Souverän hat. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund sind die Atheisten, weil er sagt, auf die ist kein Verlass, die haben keine Angst vor der Hölle. Und deswegen machen die alles, was sie wollen. Und darum schließt er diese beiden Gruppen, die Atheisten und die Katholiken, aus der Toleranz aus, in seinem berühmten Buch. Das muss man so mal sehen, so war das. Heute haben wir natürlich ganz andere Verhältnisse und Sichten auf die Dinge, aber das war Jahrhunderte, war das so eine Überzeugung, die da bestand. Und so liest man eben schon beim Paulus. Das ist jetzt aber gar nicht das, was ich jetzt vertiefen will da dran, sondern ich will darauf hinweisen, dass er dort sagt, es gibt mit der natürlichen Vernunft einen Zugang bis hin sogar zum Göttlichen, wenn man versucht, über die Welt nachzudenken und sich zu fragen, erklärt die sich aus sich selbst? Oder verweist sie nicht auf ein Woher, das nicht sie selbst sein kann, weil sie selber kein Kandidat dafür ist, Gott zu sein. Das, wozu wir gehören, das kann ja nun wirklich nicht Gott sein. Nicht? Das ist schon etwas merkwürdig. Und nachdem wir zur Welt gehören, kann das also nicht so richtig klappen. Diesen Text hätte ich hier gern gesehen, denn die Texte, von denen hier jetzt die Rede ist, die sind gar nicht philosophisch, sondern das ist genau der Unterschied, den man dann später machen wird, damals noch nicht in dieser Deutlichkeit gemacht hat, zwischen Philosophie und Theologie. Nämlich, das Wort Theologie, darf ich auch nochmal in Erinnerung rufen, hat zwei Bedeutungen, wird immer wieder verwechselt. Die eine Bedeutung, das Wort hat Platon eingeführt, wörtlich heißt es Gotteslehre. Theos, Gott, Logie, Logia, die Lehre, die Kunde. Und er hat dieses Wort aufgenommen, das es vorher schon gab, und hat das eingeführt, sagt, das ist eine Disziplin der Philosophie. In der Philosophie geht es um den Kosmos, es geht um den Menschen, es geht um die Logik, es geht um die Ethik und es geht darum, was eigentlich der Grund der Welt ist. Und das nennt er dann unpräzise das Göttliche, Gott, ein Gott, die Götter. Er verwendet alle diese Ausdrücke durcheinander, weil das einfach offen bleibt. Und nennt diesen Bereich Theologie mit Kritik an der Theologie, die im Staat gilt, nämlich die Götter von Hesiod und Homer. Und das sind ja nun keine wirklich würdevollen Adressaten von Respekt und Anbetung, wie die sich aufführen. Die sind sogar den Menschen unterlegen, weil der Mensch nämlich etwas kann, was die Götter nicht können, nämlich für jemanden sterben. Diese Auszeichnung, dass man für jemanden sein Leben hingeben kann, das macht eben die Götter zu hilflosen Wesen. Die reichen nicht an den Ernst des Menschen heran und deswegen verkommen sie dann hinterher auch in der Komödie und verschwinden eigentlich. Die prügeln sich da oben rum im Himmel nicht, und unten stirbt der Hektor für seine Stadt, verabschiedet sich in dieser unglaublich bewegenden Szene von seiner Frau, von seinem Söhnchen Astyanax, nicht? Und geht dann letztlich von Achilda 7-mal um die Stadt treiben und abschlachten, dann für sein Vaterland. Und diesen Ernst haben die Götter nicht, dass das dort fehlt. Also das ist ein Begriff der Theologie. Der zweite Begriff Theologie, der wird dann eigentlich erst deutlich, das werden wir dann sehen in späteren Zeiten des Mittelalters, kommt nämlich eigentlich erst heraus gegen Ende des Mittelalters. Vorher heißt das Sacra Doctrina, das heißt heilige Lehre, oder es heißt sogar Lectio Divina, göttliches, also göttliches Lesen, Lesen des Göttlichen. Und die Christen selber nennen zuerst einmal das, was sie machen, auch Philosophie. Sie sagen Nostra Philosophia, weil Philosophie für die Antike eine Lebensform ist. Beim Plato lebte man zusammen, man wohnte zusammen, man aß zusammen, man betete zusammen, man feierte Feste zusammen und man philosophierte zusammen. Das war Philosophie. Philosophie war ein Lebensvollzug eigentlich. Sie können das noch schön nachlesen von Scheffler in dem Sacramentum Mundi, den großen Artikel über Philosophie, der ist ganz ausgezeichnet, kann ich Ihnen nur empfehlen zu lesen. Also das Lexikon heißt Sacramentum Mundi. Mentum Mundi, das sind vier Bände, das ist in den 60er Jahren ist das herausgekommen und da ist der großartige Philosophie von Richard Scheffler, den ja sicher einen noch kennen, der auch hier im Haus doziert. Und er hat einen großen Artikel geschrieben über Philosophie und zeigt, dass das eine Lebensform ist und nicht bloß sowas für den Kopf. Heute versuchen die Philosophen, wie übrigens auch die Theologen, ihr Fach als Wissenschaft zu etablieren, weil das eben Anerkennung findet. Und sagen wir, so etwas gehört an die Universitäten oder so etwas. Aber Wissenschaft im neuzeitlichen Sinn, klassischerweise hat man auch gesagt, das sind Wissenschaften, aber da verstand man unter Wissenschaft den Einbezug des Subjekts mit und all die Dinge, während wir in der Neuzeit einen Wissenschaftsbegriff haben, wo das Subjekt fehlt. Da soll es rein objektiv zugehen. Das Subjekt hat da nichts verloren in der Wissenschaft. Sie ist rein objektiv, ganz egal, wer da was sagt oder vertritt. Das hängt mit der Physik in der Neuzeit zusammen. Wurde ja erst anders, als dann die Mikrophysik kam. Und wo man sieht, wenn in der Mikrophysik ändert sich der Gegenstand durch mein Beobachten. Und die sowohl Philosophie wie Theologie streben also heute an, diesen Gedanken Wissenschaft zu werden, Science, mit dem Nachteil, dass man dann die eigentlichen Lebensfragen nicht mehr behandeln kann. Denn die eigentlichen Lebensfragen heißen ja, was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen? Und das sind keine wissenschaftlichen Fragen. Und deswegen bleibe ich dabei und sage, Philosophie ist eine Wissenschaft im klassischen Sinn, nämlich methodisch-kritische Reflexion auf Grunderfahrungen, aber es ist nicht Wissenschaft im neuzeitlichen Sinn, wo das Subjekt gekürzt ist, wo es allgemeingültig sein muss, wo es objektiv nachprüfbar sein muss und alle diese Bestimmungen entfallen. Äußerlich sieht man das einfach schon daran, dass die Science durch Fortschritt gekennzeichnet ist. werden Theorien falsifiziert, überholt, es werden neue und passendere gemacht. In der Philosophie gibt es keinen Fortschritt. Man könnte nicht behaupten, dass wir grundsätzlich weiter wären als Platon. Im Gegenteil, das berühmte Wort von Whitehead, dass alle Philosophie seither Fußnoten zu Platon seien. Das stimmt nicht, es gibt im Einzelnen schon Fortschritte. Es gibt Wege, die man als Irrwege erkannt hat, die muss man nicht nochmal machen. Deswegen ist es schon wichtig, auch Philosophiegeschichte zu machen. Aber im eigentlichen Fortschritt gibt es nicht. Und man sieht ganz deutlich, wie noch zum Beispiel unser deutscher Idealismus, Fichte, Schelling, Hegel, wie die immer wieder noch den Versuch machen, jetzt mit dem, was ich jetzt schreibe, bin ich auf dem Weg, dass die Philosophie ihren Namen Philosophie aufgibt und endlich Wissen wird, statt Liebe zum Wissen. Also da schon so der Wunsch, diese Faszination von den Fortschritten in der Wissenschaft, wenn wir heute wissen, dass die Wissenschaft in dem Sinn eigentlich nicht weiß, sondern das sind ja immer, also Theorien, und Theorien sind weder wahr noch falsch, sondern sind Interpretationsvorschläge, die brauchbar sind oder nicht brauchbar sind. Man kann nicht sagen, es ist falsch zu sagen, die Sonne dreht sich um die Erde. Es sieht nur komplizierter aus, wenn man es rechnet. Und deswegen macht man es einfacher anders. Oder wenn Sie mit einem wirklich reflektierenden Physiker reden, der wird Ihnen nicht sagen, das Phlogiston ist falsch. Wir haben das nur inzwischen weggelassen und machen das vernünftiger mit dem Sauerstoff und nehmen das als einen Oxidationsprozess. Ist nicht eigentlich falsch. Aber trotzdem, die sagen, irgendwie sättigt sich was ab, was dann bleibt, das wird dann noch nicht mehr in der Wissenschaft behandelt, sondern das wird vorausgesetzt. Und dann ist die Wissenschaft selber ein Diskussionszusammenhang über Dinge, was noch nicht so abgesichert ist. Aber ohne Subjekt. Während hier ist anders. Also, nochmal, Theologie, zwei Wörter. Erstmal eine philosophische Disziplin, im Sinn, wie ich das verdeutlicht habe. Zweitens ist es dann das Gesamt der kirchlichen Fächer. Das ist die Selbstreflexion der Glaubensbotschaft, wenn sie als Botschaft geglaubt wird. Deswegen ist die Theologie, das macht wiederum eine Schwierigkeit bei der Theologie aus, eine Glaubenswissenschaft. Wenn ein Theologe nicht glaubt und das noch sagt, dann ist er ein Religionswissenschaftler, kein Theologe mehr. Damit hängt auch eine zweite Bestimmung zusammen, dass heute ein Theologe eigentlich nicht, natürlich denkt er selber, denken muss man nur selber tun, aber dass er nicht alleine denkt auf eigene Rechnung, sondern dass er in einer Gemeinschaft denkt. Das sehen Sie daran, wenn Unterschiede zwischen Theologen zu groß werden, dann entsteht daraus eine neue Kirche. Gibt es die Ostkirche mit ihrer Theologie, die Westkirche, dann gibt es die Kirchen der Reformation. Und die spalten sich dann nochmal weiter auf, Lutheraner, Reformierte und, nicht? Sodass, wenn die Unterschiede da weit genug reichen, bildet das eine neue Gemeinschaft. Und diese Reflexion dieser Glaubensgemeinschaft, die wissenschaftliche Reflexion des Glaubens dieser Glaubensgemeinschaft, das heißt Theologie. Die stützt sich also nicht einfach auf die Vernunft, sondern die stützt sich auf eine bestimmte Auslegung von Offenbarungsworten, die als Offenbarung geglaubt werden, als Wort Gottes. Das ist heute auch nicht jedem Theologen klar. Man wundert sich schon manchmal, was ich da so lese dann. Sie sagen, wir müssen doch, also die Wahrheit müssen wir so finden mit sokratischen Methoden, kann man dann lesen zum Beispiel. Hasenhüttl sagt sowas. Wo ich sage, ich möchte gerne wissen, mit welcher sokratischen Methode ich zur Gottes Sohnschaft Jesu Christi kommen soll. Die sokratische Methode, die führt ja Platon durch, dass der Sokrates einen Sklaven einfach fragt und fragt aus dem die Wahrheit raus. Und kann dann feststellen, dass dieser kleine Sklave, der nie da was studiert hat oder so, selber ableiten kann, dass das Quadrat über der Diagonale doppelt so groß ist wie das Quadrat zu dessen Diagonale. Das hört, sieht man auch sofort. Ne? Die Hälfte von dem einen ist ein Viertel vom anderen. Also das geht dort, aber so kann man hier nicht arbeiten. So, und wenn man jetzt diese Texte anguckt, dann geht es in diesen Texten um die Torheit des Kreuzes. Also, dass die zweite Person der Gottheit Mensch wird und obendrein noch am Kreuz stirbt, das ist nun wahrhaftig keine philosophische Aussage. in unserem Sinn jetzt von Philosophie, nämlich Reflexion mit der normalen Vernunft auf unsere Lebenserfahrung. Deswegen ist hier ein Schnitt zu machen und zu sagen, jedenfalls nach der Tradition der katholischen Kirche wird dort gesagt, ich kann prinzipiell mit der Vernunft zum Schöpfergott kommen. Die Theologie der Reformation teilt diese Auffassung nicht. Die meinen, dass unsere Vernunft so zerstört ist durch unsere Verfassung, durch das, was man Erbsünde nennt, dass wir nicht zur Erkenntnis des Schöpfergottes kommen. Tatsächlich ist der Unterschied zwischen den Konfessionen nicht so groß, denn auch die katholische Kirche sagt, dass man prinzipiell dazu kommen kann. Gekommen ist niemand dazu. Noch nicht mal Platon. Zu einer Schöpfung aus nichts ist niemand gekommen außerhalb der biblisch-christlichen Tradition. Die Bibel selber kommt erst später zu. Wenn Sie die Schöpfungsberichte lesen, das ist keine Schöpfung aus nichts. Da ist schon alles Mögliche da und dann wird dieses Chaos geordnet. Das kommt erst 200 vor Christus. Weisheitsbuch und Makkabäerbuch. Also, wenn man so scheiden will, es gibt also die Möglichkeit, mit der Vernunft zum Schöpfer zu kommen, aber niemand kommt von sich her auf die Idee, dass Gott Mensch werden könnte. Und darauf beziehen sich jetzt die Texte, die hier stehen. Warum halte ich mich dabei so auf? Erstmal, weil es grundsätzlich gut ist, glaube ich, sich klarzumachen, diesen Unterschied von Theologie und Philosophie. Zweitens, weil Heidegger sich auf solche Texte beruft, um zu sagen, christliche Philosophie ist ein hölzernes Eisen. Und sagt, das gibt es nicht. Entweder bin ich ein Philosoph und dann kann ich kein Christ sein, oder ich bin Christ und dann kann ich nicht mehr Philosoph sein. Weil er meint, Philosophie heißt prinzipielles, grundsätzliches Fragen und der Glaubende fragt nicht mehr grundsätzlich, der fragt nicht, warum ist überhaupt etwas und nicht nichts, weil er sagt, die Welt hat Gott geschaffen, ich weiß zwar nicht warum, das heißt, der Glaube sagt mir aus Liebe, aber das weiß ich und bei Gott wundere ich mich nicht, dass es den gibt, denn der ist ein notwendiges Wesen. Also, sagt er, können die Christen gar nicht wirkliche Philosophen sein, weil die die Grundfragen schon beantwortet haben. Und die Philosophen müssen deswegen die Sache offen halten. Und er sagt, wenn er glauben könnte, berühmter Satz von ihm war das, dann würde er die philosophische Werkstatt schließen. Und da beruft er sich auf diese Texte, wie sie hier stehen haben. Und ich wollte Ihnen eben sagen, dass das falsch ist, was er da sagt. Das ist ein Missverständnis. Denn das sagt der Paulus nicht für die Erkenntnis Gottes in der Schöpfung, sondern sagt er im Blick auf das Kreuz. Und das ist eine deutliche Grenze, die man hier ziehen kann, die ist wichtig. Weil mir wird immerfort gesagt, ich sei ein Theologe, zum Beispiel, wenn ich so auf Podien bin. Nun halte ich das ja nicht für einen ehrenrührigen Vorwurf. Nicht? Aber ich protestiere trotzdem. Warum protestiere ich? Weil mich als Theologen zu bezeichnen, darauf hinausläuft, mit mir nicht diskutieren zu müssen. Dann sagen die Kollegen, ja, du sitzt da rum als Theologe und das hören wir uns auch an, aber diskutieren brauchen wir das nicht mit dir. Denn das gilt ja nur in deinem System und nur für dich. Da sage ich, nein, wenn der Sartre als Philosoph gilt, als Atheist, dann will ich als Philosoph gelten, als Theist. Ich sehe nicht ein, dass das eine Bedingung sein muss für Philosophie, nicht an Gott zu glauben. Das sehe ich überhaupt nicht bewiesen. Das ist ein Problem vom Heidegger mit seiner Apostasie von seiner katholischen Herkunft. Das kann ja alles sein, aber das muss mich ja nicht stören. Das gehört überhaupt nicht hin. Ich kann nicht bei den Philosophen die Zulassungsbedingung aufstellen, dass die nicht glauben. Der eine glaubt, der andere glaubt nicht. Und zählen tun die Argumente, die man macht. Und da muss man mal sehen. Und dann gibt es natürlich bei denen, die glauben, wie bei denen, die nicht glauben, unterschiedliche Evidenzfreudigkeiten. Da gibt es Skeptiker auf beiden Seiten und da können sie sich ein bisschen zurückhalten und andere, die meinen, man könnte mehr erkennen oder so. Das sind dann interne philosophische Streitereien, die gehören nun mal dazu. Nicht? Aber zu sagen, damit wäre man kein Philosoph mehr, sehe ich überhaupt nicht ein. Und das hängt zum Teil mit dieser Verwechslung dieser beiden Wörter Theologie zusammen. Nicht? Ich habe ja mein Projekt genannt, meine Arbeit in St. Georgen, und das schlug noch hier durch. Mein Arbeitsprogramm heißt Anthropotheologie. Weil das waren die beiden Grundfächer, die ich da über 30 Jahre da zu vertreten hatte. Das war einmal die philosophische Gotteslehre, die Religionsphilosophie, und auf der anderen Seite die Anthropologie, die Lehre vom Menschen. Und ich habe das dann so entworfen, dass ich meine, die gehören ganz eng zusammen. Wenn ich über den Menschen richtig nachdenke, kann ich nicht diese Dimension Religion weglassen, wie immer ich mich dazu stelle. Die gehört wesentlich zum Menschen dazu und zu seiner Kultur. Und umgekehrt behaupte ich, wenn ich über Gott nachdenke, dabei ihn ja nicht in sich und von sich her kennen, sondern nur als seine Geschöpfe, gehört da der Bezug zum Menschen dazu. Darum kann man das so gegenseitig nochmal miteinander verschränken. Aber da habe ich immer gesagt, das sind zwei philosophische Fächer und nicht halb Theologie, halb Philosophie. Ich bin kein Theologe. Ich habe es auch nicht studiert. Ich habe als ein Stück Nebenfach die Fundamentaltheologie gehabt für meine philosophische Promotion. Und das andere hat halt so abgefärbt über die Jahre hin, nicht? Von der Assistentenzeit beim Rana angefangen bis danach, sodass ich da schon genügend Selbstbewusstsein habe. Aber ich habe nicht eigentlich die formale Autorität in dem Punkt, sondern hier meine ich das in diesem Sinn. Hier zwischendurch kommt auch immer wieder, das wissen ja die, die länger dabei sind, manchmal sage ich auch Klammer auf und dann wird es theologisch, gebe ich immer so eine Ergänzung. Aber an sich geht es hier philosophisch zu. Auch wenn sich auf die Schrift berufen wird. Was ist also der Unterschied? Ein Philosoph, auch ein christlicher Philosoph, kann nicht mit der Bibel argumentieren als Argument. Ich kann nicht sagen, Gott gibt es, denn er hat es selber gesagt, lies es nach in der Bibel. Nicht? Das ist keine Philosophie. Dass ich zwischendurch mal auf die Bibel zurückgreife als Veranschaulichung, als ein Beispiel, das hängt damit zusammen, dass ich die Bibel besser kenne als die Upanishaden. Einfach nur so. Mir fällt auch viel Literatur ein, dass ich als Beispiele bringe, aber die Bibel lese ich noch mehr als manche andere, deswegen kommt die zwischendurch öfter vor. Und bisher ging das auch deswegen, weil die Leute die eigentlich auch alle kannten. Das ist ja neu, dass sie das nicht mehr wissen. Erst vor ein paar Jahren ist mir es begegnet im Museum, dass dann eine Mutter mit ihrem 8-jährigen Sohn vor einem Kreuz stand und er sagte, was ist denn mit dem Mann da? Sagte er, müssen wir warten, bis der Papa von der Toilette kommt. Nicht? Also das gab es bisher bei uns eigentlich so in Europa nicht, in dem Maße. Nicht? Aber das ist also heute. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Und das haben auch die Probleme, die Kollegen in der Germanistik und in der Kunst haben große Probleme, weil die Leute einfach die Bilder nicht verstehen oder so Sachen. Und sagen alle, da muss irgendwas nachgeliefert werden, damit die das überhaupt also verstehen und lesen können, wie selbstverständlich das in unserer großen Literatur überall drinsteckt, die Beispiele, die Anspielungen, die Redensarten oder so. Und von dort her muss ich dann also auch mehr aufpassen als früher, aber das war so der Hintergrund, dass es einfach so mit drin war. Also christliche Philosophie heißt, ein Christ philosophiert, das hat nichts mit seinen Argumenten zu tun, es kann was zu tun haben, das nennt man so mit seinem Entdeckungszusammenhang. Man sieht vielleicht Dinge, man sieht Probleme vielleicht, die man nicht sähe, wenn man nicht in dieser Tradition stünde. Sie können das merken, wenn Sie von den ollen Griechen her auf unsere Philosophie gucken oder von Asien auf unsere Philosophie gucken. Dann sieht man, dass so jemand wie Sartre natürlich ein christlicher Philosoph ist. In diesem weiteren Sinn, dass der nämlich Probleme hat, die er nicht hätte, wenn es die Bibel nicht gäbe. Er setzt sich dagegen davon ab. Deswegen würde ich das auch nicht christliche Philosophie nennen. Jaspers hat das als weitesten Begriff von christlicher Philosophie. Da sagt er, christliche Philosophie heißt europäische Philosophie nach Christus, weil die alle davon bestimmt sind in irgendeiner Weise, ob nun zustimmend oder ablehnend. Und dann sagt er, es gibt dann den engeren Begriff, diese mittelalterliche Philosophie, wo man sich eher fragt, ist das nicht eher Theologie? Muss man hingucken, werden wir sehen. Und sagt er, und drittens gibt es eben dann die Leute, die irgendwie diese Einflüsse mit so drinnen haben, aber die, und das würde ich eben sagen, ich reflektiere, dass ich weiß, dass ich ein Christ bin, und das lässt, da gucke ich mit anderen Augen auf manches. Aber keiner kann ohne Voraussetzungen philosophieren. Keiner fängt beim Nullpunkt an. Jeder hat immer schon gelebt. Und wenn Sie diese drei Grundfragen vom Kant nehmen, was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Behaupte ich, dass jeder von uns diese drei Fragen für sich immer schon beantwortet hat, in der Weise, wie wir leben. Vielleicht nicht durchreflektiert, Aber jeder und jede von uns, behaupte ich mal einfach daher, Sie können ja widersprechen und Argumente bringen, behaupte, dass da jeder schon eine Vorstellung hat, jeder und jede, was wir wissen können und was nicht, so ungefähr, mit großen Randunschärfen natürlich, aber irgendwie, dass jeder von uns irgendeine Vorstellung hat, was wir eigentlich sollen oder nicht dürfen. Und Dritte, die sich also Vorstellungen haben, was habe ich zu hoffen? Nicht? Und dann würde Philosophie heißen, diese Erstphilosophie kritisch überprüfen. Deswegen sind wir natürlich hier nicht am Anfang. Also wir können versuchen, auf den Anfang zurückzugehen. Aber wir sind immer schon jemand. Wir haben schon gedacht, wir haben schon geantwortet und haben daraus schon gelebt. Und müssen uns nur fragen, stimmt das so? Ist das ausgewiesen oder müsste man das nicht mal durchdenken? Das ist das, was wir eigentlich hier machen miteinander. Diese unsere Grundeinstellung nochmal anzuschauen. Und das wäre eigentlich das, was zu diesen Texten nur zu sagen ist. Nicht, dass es also erstmal völlig unbegreiflich ist. Also die zweite Person der Gottheit wird Mensch. Kann man das glauben? Das glauben auch eine ganze Reihe Christen nicht mehr. So, wenn man den Umfragen da glauben kann, ist das so. Auch unter Kirchgängern nicht. Das ist schon merkwürdig, was da heute alles so geht. Das nennt man eben postmodern. Ne? Bricolage, jeder setzt sich das ein bisschen zusammen. Und da gehört dann auch diese letzte Texte aus dem Kolosser hinein, dass er sagt, also lass dich nicht verführen von den anderen Leuten, sondern halte dich an Jesus Christus. Na gut. Von dort her geht dann durch die Christentumsgeschichte eine Spannung. Es gibt immer wieder Theologen, die sich stärker an der Vernunft orientieren und vernunftfreundlich sind. Der jetzige Papst und der vorher sind es ganz ausgesprochen. Damit argumentieren die ganz entscheidend. Und es gibt auf der anderen Seite immer wieder Theologen, die eher betonen, diese Formulierung von Tertullian, die so bei ihm nicht steht, aber die sprichwörtlich geworden ist, credo quia absurdum. Ich glaube, weil es absurd ist. Das hat er nicht gesagt, sondern er macht so einen ganzen Absatz, wo er sagt, es ist unwahrscheinlich, es ist verrückt, es ist also kaum zu glauben oder so. Und sagt er, umso eher tue ich es. Und das hat dann irgendwann mal wer zusammengezogen auf den kurzen Satz, credo quia absurdum, der aber bei ihm nicht steht und der dann so in die geflügelten Worte eingegangen ist und überall auftaucht. Also das gibt es auf der einen Seite, dieser Gedanke, und das ist sehr stark in der reformatorischen Tradition auch, nicht? Das berühmte Wort von Luther, die Hure Vernunft, auf die kann man sich nicht stützen, dass das hingehört, und so dass es dort auch keine Fundamentaltheologie in der evangelischen Theologie gibt, zum Beispiel hier in der Universität. Eine philosophische Gotteslehre wird dort nicht gemacht, was hier Josef Schmidt macht hier, dass er eben da vorlegt, Gottes Begründung des Redens von Gott. Das ist ein Unterschied, der dann nochmal innerhalb der Christenheit dort durchläuft. In der Stützung, wie stark ich diese Texte nehme oder nicht nehme. Das wäre es eigentlich von mir aus zu diesem ersten Text. Die Frage ist, ob Sie dazu noch etwas einwenden, ergänzen oder rückfragen möchten. Ich habe also ein bisschen erklärt, was das heißt, christlich geprägte Philosophie, haben den Unterschied von Philosophie und Theologie deutlich gemacht und haben gesagt, dass diese Texte, die dort stehen, aus der Sicht der Theologie formuliert sind und nicht gegen die Philosophie, sondern gegen eben die Philosophen seiner Zeit, die das nicht glauben konnten. Die Theologen sind ja genauso getroffen, nämlich die Juden. Nicht? Beim Juden ist es die Theologie, die sagen, sowas gibt es nicht, dass Gott Mensch wird. Und das ist dann ja die Argumentation auch vom Islam dann heute gegenüber den Christen, nicht? Das geht nicht. Und es gibt die philosophischen Überlegungen und beide halten das für ein Ärgernis und eine Torheit zu sagen, zweite Person der Gottheit wird Mensch und obendrein noch getötet. Das können wir also dann von mir aus auf sich beruhen lassen und dann wäre der nächste große Autor der Augustinus. Vielleicht könnte man, oder nee, das nehmen wir gleich fürs Nächste dann mit hinein, dass da noch eine andere Spannung drinsteckt, nämlich die ganze Sache mit dem Absolutheitsanspruch oder so etwas, der philosophisch keinen Sinn gibt, der auch wieder nur theologisch verständlich wird. Das muss man dann gleich noch angucken. Also der erste wirklich große Name und ein Lehrer über Jahrhunderte ist dieser Rhetor Augustinus. Das ist eine unglaubliche Persönlichkeit. Ein Algerier, also nicht als Römer vorstellen, kommt aus Algier, hatte einen heidnischen Vater und eine christliche Mutter und war erstmal nichts, hat sich dann irgendwann bekehrt aus der Begegnung mit Ambrosius. Ambrosius ist einer der großen Kirchenväter und Bischöfe und Theologen, der in Mailand lehrte und den Mut hatte, sich gegen den Kaiser und die Kaiserin aufzumandeln, die so die Idee hatten, die arianische Position zu übernehmen. Die sagten, Christus ist nicht Gott, sondern ist das Erstgeschöpf oder so etwas. Und dann sagen zu können, ein Gott, ein Kaiser, ein Reich, da passt das besser hinein. Nicht? Und er hat sich auseinandergesetzt mit Symmachus. Symmachus, Quintus Aurelius Symmachus, der hat um 400 gelebt, war also ein Vorgesetzter dann von diesem Augustinus auch, der war im römischen Senat der Chef der heidnischen Fraktion und hat 384 eine berühmte Relatio, einen berühmten Antrag an den jungen Kaiser Valentinian, den Zweiten, gehalten und geschrieben. Und da ging es darum, dass er sagte, wir bestehen darauf, dass der Altar und das Standbild der Göttin Victoria wieder errichtet wird. Das war vorher unter den christlichen Kaisern zerstört worden, gefallen. Und er sagte, wir stellen den Antrag, dass das wieder errichtet wird, der Altar der Göttin Victoria. Und sagt in diesem Text dann, es ist billig, all das, was Menschen verehren, für ein und dasselbe zu halten. Zu den gleichen Sternen schauen wir empor. Gemeinsam ist uns der Himmel, dasselbe Weltall umhüllt uns. Was macht es da für einen Unterschied, nach welcher Lehre ein jeder die Wahrheit sucht? Auf einem einzigen Wege kann man nicht zu einem so erhabenen Geheimnis gelangen. Uno itinere non potest perveneri ad tam grande secretum. Eine Position, wie sie heute genau wieder vertreten wird, ne? Gegenüber der christlichen Position. Wie kann ich eine solche große Wahrheit, die niemand eigentlich erkennt, da behaupten, ich hätte diese eine Wahrheit? Der Neuplatoniker Porphyrius, sicher einen von Ihnen auch, also dem Namen nach wenigstens ein Begriff ist, der sagt, latet omne verum. Alles Wahre ist verborgen. Das heißt, wir kennen es nicht. Dasselbe sagt heute also diese relativistische und pluralistische Religionstheorie. Das eigentliche Real, das eigentlich Wirkliche, ist uns entzogen. Wir machen uns unsere Gedanken darüber und unsere, Jasper sprach von Schiffern, unsere Schiffern, Symbole gibt es nicht. Symbole heißt ja, dass sich die Wirklichkeit selber zeigt. Nein, das ist, bleibt rätselvoll für uns. Wir machen uns unseren Reim darauf, aber jeder sein. Das ist die Position, die da jetzt auftaucht. Und dieser Augustinus bekehrt sich dann und wird eben dann Bischof in Nordafrika und hat ein Riesenwerk vorgelegt und einfach so die Theologie über Jahrhunderte geprägt. Allerdings gerade auch in kritischen Dingen, also die großen Häresien, die so im Laufe der Kirchengeschichte beurteilt worden sind, die haben sich eigentlich immer auf Augustinus gestützt. Die das also stärker herausgriffen, weil eben eine wirkliche Breite so von allem da ist. Er sucht, er arbeitet so. Also dieses, sein Buch Confessionis, die sollte eigentlich jeder mal gelesen haben. Das gehört wirklich so zu den Grundbüchern des Abendlandes. Diese Selbstdarstellung seines Lebensweges, wo er von Gott und über Gott redet und zugleich immer zu Gott und so schildert sein eigenes Leben sehr merkwürdigerweise bis im 10. Buch nochmal seine sexuellen Versuchungen als Bischof oder so, seine feuchten Träume oder so. Es ist schon wirklich eigentümlich, mit welcher also Offenheit und Unbefangenheit er das da alles darstellt und schildert also da sein, in den ersten 9 Büchern sein Leben bis zur Bekehrung ungefähr und Tod seiner Mutter. Und dann gibt es dieses 10. Buch, in dem er sein jetziges Leben als Bischof eben schildert und sich dort bemüht. Und dann gibt es dann systematische Bücher, die dann noch folgen über das Gedächtnis, über die Zeit, das berühmte 11. Buch, was die Zeit ist, woraus die Leute immer zitieren. Ich weiß es, wenn du mich nicht fragst, wenn du mich fragst, weiß ich es nicht mehr oder so, was die Zeit ist. Und macht am Schluss so eine Auslegung der Genesis, wo es dann immer auch diskutiert wird, ist das Ganze nun ein Werk oder ist das nun, wie hängt das da miteinander zusammen? So, das gehört in die Literaturwissenschaft hinein. Und der knüpft eben an, das haben Sie jetzt hier in dem Text, den Sie haben, schreibt also eine Schrift über die wahre Religion, die vera religione. Er hätte auch schreiben können, wie das andere Kirchenväter sagten, die wahre Philosophie, wo er jetzt das, was Sie dort lesen, wenn also jene Männer, damit meint er die Platoniker. Der ist nämlich ist so der Hauptvertreter des christlichen Platonismus. Er sagt, der Platon ist eigentlich der, das ist die Wahrheit. Dort anzuknüpfen, das ist die Wahrheit. Der Unterschied ist nur der, dass sie eben Christus nicht kennen und dass sie so zu elaboriert und zu philosophisch hochgestochen reden, sodass sie nur für eine kleine Schicht da waren. Während, so meint er jetzt, die Grundgedanken der Philosophie Platons jetzt von jedem verständlich sind, von jedem Handwerker und allem, weil das eben durch das Christentum verbreitet worden ist. Von Nietzsche wird dann später dieser berühmte Satz stammen, Christentum ist Platonismus für das Volk. Das nimmt genau diesen Begriff auf, dass er feststellt, das ist es, das ist eigentlich die Wahrheit, um die es hier geht. Und dann macht er eben einen Unterschied zwischen der Philosophie und der Sapientia. Wenn Sie das gucken, auf der Seite 98, dann dieser zweite Text, macht einen Unterschied zwischen Philosophie und Sapientia. Und das kommt dann in dem letzten Schrift über die Trinitate nochmal heraus, dass er das dort nochmal aufnimmt. Also wenn es Sache der Weisen ist, über die Weisheit zu handeln, Sapientia, was sollen wir da tun? Sollen wir es wagen, uns zur Weisheit zu bekennen, damit unsere Erörterung über sie nicht ein unverschämtes Beginnen sei? Soll uns nicht das Beispiel des Pythagoras schrecken, der, da er es nicht wagte, sich als Weisen zu bekennen, zur Antwort gab, er sei eher ein Philosoph, das ist ein Liebhaber der Weisheit, nicht? Darüber haben wir geredet. So entstand dieses Wort und es gefiel dann den späteren so gut, dass jeder mochte es ihm oder anderen auch scheinen, dass er sich durch eine noch so bedeutsame Lehre über die zur Weisheit gehörenden Gegenstände auszeichne, sich anders denn Philosoph genannt wurde, Philosophus. Das sind jetzt einfach die Betonungsregeln, die sind im Griechischen anders als im Lateinischen, nicht? Daher kommt das. Also im Griechischen heißt das Philosophia, im Lateinischen muss man Philosophia sagen. Weil die Betonungsregel dort heißt, wenn die vorletzte Silbe kurz ist, muss ich die Betonung noch eine Silbe zurücknehmen. Und daher kommen dann solche merkwürdigen Verschiebungen, ob man jetzt also Griechisch redet oder die griechischen Wörter lateinisch ausspricht, damit Sie sich nicht wundern, wenn das jetzt so komisch klingt, wenn ich da Philosophia sage. Ne? Das ist halt Latein. Es genügt mir, das ist, wenn auch jene nicht leugnen können, Aufgabe des Philosophen, das heißt des Liebhabers der Weisheit ist, über die Weisheit zu handeln. Denn dies zu tun, unterließen nicht, die sich eher als Liebhaber der Weisheit denn als Weise bekennen wollten. Die über die Weisheit handelten, bestimmten aber ihr Wesen mit den Worten, die Weisheit ist die Wissenschaft von den göttlichen und menschlichen Dingen. Die im letzten Semester schon dabei war, werden sich erinnern. Das ist ja schon ein paar Mal vorgekommen, die Wissenschaft also von den göttlichen und den menschlichen Dingen. Dass man das so nennen könnte. Und dann sagt er eben, göttliche und menschliche Weisheit und Wissenschaft. Und nach der Unterscheidung, was daraus der Apostel sagt, jetzt stellt er fest, dass Paulus in einem seiner Briefe von der Rede der Weisheit und der Rede der Wissenschaft spricht. Der macht also einen Unterschied bei den Gaben des Heiligen Geistes, auch die Weisheit und die Wissenschaft. Und sagt, wenn ich das jetzt übernehme, dann muss ich sagen, die Wissenschaft der göttlichen Dinge, die heißt im eigentlichen Sinn Weisheit. Jetzt verstehe ich nicht, warum hier steht, nennt. Das muss genannt wird heißen. Im Latein steht da Nuncupatur. Das nennt gibt meiner Meinung nach keinen Sinn. Irgendwie ein stehen gebliebener Fehler. Vielleicht fehlt auch bloß ein Mann oder so, nicht? Dass man die Weisheit so nennt. Dann wird es wieder stimmen. Vielleicht ist es so, dass bloß das Mann ausgefallen ist. Jedenfalls ist es ein Druckfehler und müsste also heißen, dass man die Wissenschaft der Göttin, die man eigentlich den Weisheit nennt, die der menschlichen Dinge aber im eigentlichen Sinn den Namen Wissenschaft. So macht er hier den Unterschied. Eine Bemerkung dazu auch, weil das, glaube ich, nicht unwichtig ist. Im Griechischen wie im Lateinischen ist das Wort für Wissenschaft zugleich das Wort für Wissen. Die machen keinen Unterschied. Und das ist wichtig zu wissen. Also Episteme im Griechischen, Scientia im Lateinischen heißt sowohl Wissen wie Wissenschaft. Das erklärt nämlich dann, warum zum Beispiel, wenn wir sehen, das wird uns dann begegnen, wenn der Thomas sagt, Glauben heißt nicht Wissen. Das wird heute zwar gesagt, aber das ist natürlich ganz schlecht, das zu sagen. Glauben heißt nämlich nicht vermuten oder meinen oder so etwas, sondern Glauben heißt Wissen, allerdings nicht wissenschaftlich Wissen. Es gibt nämlich für die Alten drei Stufen von Wissen. Erstmal ist schon gar nicht einfach zu sagen, was Wissen überhaupt bedeutet. Ich könnte sagen, Wissen ist eine gerechtfertigte Meinung. Aber wann ist eine Meinung gerechtfertigt? Ich würde so sagen, Wissen heißt sagen können, dass man sagen kann, wie es ist. Eine merkwürdige Zweistockbestimmung. Ich führe durch ein Beispiel hin. Ich sage jetzt ganz schnell hintereinander, die Zahl der Sterne ist im Moment gerade, die Zahl der Sterne ist im Moment ungerade. Dann weiß ich, einer der beiden Sätze ist wahr, aber ich weiß nicht welcher. Da sehen Sie, das Wissen was anderes ist, als einfach das Bewusstsein. Ich sage eben, oder noch deutlicher, sonst sind zwei Sätze nacheinander, ich sage, um 9.50 Uhr war die Zahl der Sterne im Weltall gerade oder sie war ungerade. Dann weiß ich, einer von beiden Sätzen ist wahr. Aber ich weiß nicht welcher. Drum muss ich mich so kompliziert ausdrücken und sagen, Wissen heißt, dass ich nicht bloß was Wahres sage, sondern mir auch bewusst ist, dass ich was Wahres sage. Woher das kommt, gehört nicht in die Definition. In die Definition gehört nur das Nötigste, das Wesentliche. Drum meine Formulierung, Wissen heißt, sagen können, dass man sagen kann, wie es ist. Ich glaube, wir sehen alle sofort, dass die Behauptung zu wissen natürlich auch falsch sein kann. Jemand kann meinen, er wüsste und weiß nicht. Das ist eine Situation, die habe ich schon manchmal bei Examina erlebt. Also das gibt es natürlich. Nicht? Also, das Wissen selber kann sehr wohl nochmal, muss geglaubt werden vielleicht. Nicht? Das will ich ja nicht bestreiten. Aber über Wissen nachdenken, warum bestehe ich da so drauf, wenn ich mit Kollegen zu reden habe, Sachen, und sage dann von denen, was ist Wissen? Was kriege ich dann zu hören von denen? Ich kriege immer zu hören, Wissen heißt, dass ich es begründen kann. Und dann sage ich denen, das stimmt nicht. Und dann werden die immer ärgerlich. Und dann gebe ich als Begründung an, dass jemand auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet wird in den USA und hinterher stellt sich erst bei DNA-Analyse raus, ja nicht nur einmal passiert, dass er doch unschuldig war. Soll er das nicht gewusst haben? Er hat es nur nicht beweisen können. Dann sind die Kollegen ganz böse und sagen, das ist ganz was anderes. Ja, wieso was anderes? Wenn ich von Ihnen eine Definition will, muss er immer passen. Also haben Sie nicht das Wissen definiert, sage ich dem dann, sondern Sie haben das wissenschaftliche Wissen definiert. Es gibt nämlich die drei Stufen vom Wissen, jetzt komme ich darauf zurück. Unterste Stufe, gewusst das. Ich weiß, es ist so. Weil ich selber gesehen habe oder so, weil ich selber erlebt habe. Das ist die einfachste Form. Gewusst das. Eine Stufe höher ist gewusst wie. Das ist die Techne oder die Ars. Die Kunst, die Kunde. Ingenieurswissen. Man weiß, wie man es macht. Medizin ist zu einem großen Teil so etwas. Descartes ist dann auch eingetreten mit dem Programm, er war selber von äußerst schwächlicher Gesundheit und ist ja viel zu früh gestorben leider, dass er aus der Medizin eine Wissenschaft machen wollte. Man sagt, ist zu wenig, bloß so mit Versuch und Irrtum und Erfahrung und so. Man weiß, die Kräuter helfen gegen Verstopfung, die nächste gegen Durchfall, aber warum, weiß man nicht, es hilft halt. Das ist das gewusst wie. Das ist mehr als gewusst das, weil ich schon methodisch vorgehen kann. Aber eigentliches Wissen ist gewusst warum. Das ist wissenschaftliches Wissen und wir haben dafür ein eigenes Wort. Aber im Lateinischen und Griechischen nicht. Es ist dasselbe Wort. Und das erklärt dann da vieles an Pannen, die da auftreten und aneinander vorbeireden. Man muss also immer fragen, was meinst du, wenn du Wissen sagst? Meinst du die einfache Ebene des Das-Wissens? Meinst du das Wie-Wissen? Oder meinst du das Warum-Wissen? Natürlich ist das Warum-Wissen die größte Form von Herrschaft über die Dinge. Wenn ich weiß, warum, kann ich bei Pannen noch besser reparieren, als der weiß gewusst, wie. Weil ich dann ganz andere Ersatzformen finden kann. Also ich habe einfach einen Durchblick. Das ist schon wahr. Aber es gibt Dinge, die kann ich gar nicht Warum-Wissen. Zum Beispiel kann ich mit Warum wissen, warum jemand verliebt ist. Das kann ich rauskriegen, aber warum er liebt, kriegt man nicht raus. Weil es eine Sache der Freiheit ist. Wir sind ja nicht bloß frei. Wir sind so ein Gemisch aus Freiheit und Nicht-Freiheit. Und da, wo wir eben nicht frei sind, da kann man Gründe benennen. Kann man feststellen. Kindheitserlebnisse, Prägungen, Muster und all Mögliche. Da kann man das erklären, warum jemand auf diese Sorte Frauen oder Männer je nachdem abfährt oder so. Aber ich kann nicht begründen, zeigen, warum jemand liebt. Also im Personalen ist nicht warum die höchste Form des Wissens. Da ginge das weg. Ich will nur so darauf hinweisen. Das ist nicht jetzt unmittelbar Thema hier. Nur um zu zeigen, dass es Bereiche gibt, wo das Warum-Wissen das höchste ist und andere Bereiche gibt, wo das gar keine Frage spielt, gar keine Rolle spielt. Der Aristoteles, der hat es natürlich massiv mit der Wissenschaft, mit dem Warum-Wissen. Das werden wir dann sehen, wenn wir auf die Thomas-Texte kommen oder so. Und das war ja dann dieser Schock, dass da dann im 12. und 13. Jahrhundert der Aristoteles wiederentdeckt wird, der, von dem das meiste fehlte in der Tradition bis dorthin. Da kommen wir dann noch dazu, was das heißt. Also hier sind wir noch beim Augustinus. Hier ist noch kein Unterschied, um das auch zu sagen, zwischen Theologie und Philosophie. Das ist ja einfach noch eins, die reden entweder von Nostra Philosophia oder eben Vera Religione, das macht überhaupt keinen Unterschied, das geht einfach so in eins. Das muss man auch sehen, es gibt nicht die Philosophie, sondern die Philosophie hat epochale verschiedene Gestalten. Hier hätte ich mir auch noch gewünscht, dass da noch ein Paulus-Text dazu vorkommt. Paulus sagt an einer Stelle, der Geist des Menschen erforscht den Menschen. Weil wir einen Geist haben und aufgrund unseres Geistes kennen wir uns selbst. Nicht ganz und richtig, aber ein bisschen eben wenigstens. Sagt er so, und jetzt sagt er, und jetzt haben wir den Geist Gottes empfangen, also kennen wir die Tiefen der Gottheit. Schreibt er im Römerbrief. Das hätte nie ein Aristoteles gesagt, dass wir die Tiefen der Gottheit kennen. Wir Menschen sind Menschen. Und dann gibt es die Götter und ein bisschen ahnen wir da was, aber eigentlich wissen wir davon nichts. Und dann gibt es ja diesen berühmten Text vom Aristoteles, wo er sagt, für die eigentlich göttliche Wahrheit sind unsere Augen so gemacht wie die eines Nachtvogels für die Sonne. Man weiß nicht, ob das Nachtvogel heißt oder sowas wie Fledermaus. Nycterides steht da, also irgend so ein Nachtviech. Also unsere Vernunft ist so gemacht für das Göttliche wie diese Nycterides für die Sonne. Kommen wir gar nicht richtig hin, sagt er. Aber das Wenige, was wir da wissen, ist mehr wert, als was wir sonst hier ohne Blinzeln in unserer Welt sehen können. Beides gehört zusammen für Aristoteles. Also wir kommen nicht in das Göttliche ran, aber das bisschen, was wir sehen, das haben wir gelesen miteinander, als wir Aristoteles gelesen haben, hier im letzten Semester. Das Wenige, was wir da mitkriegen, ist bereichernder als das, was wir in unseren normalen Wissenschaften feststellen können. So, und jetzt kommt der Paulus und sagt, wir haben den Geist Gottes empfangen, das glauben ja die Christen und die Juden, dass der Geist Gottes ihnen gegeben wird, den Propheten und so, und dass sie in diesem Geist Gott kennen von innen her. Damit ändert sich das Philosophieverständnis, das muss man sich klar machen. Ob man jetzt dran glaubt oder nicht, ist gar nicht der Punkt, sondern ich mache einfach im Moment nur historischen Bericht. Da ändert sich das Philosophieverständnis in der Zeit, wo man noch keinen, diesen Unterschied von Philosophie und Theologie, die ich Ihnen da vorgetragen habe, den gab es ja noch nicht. Sodass als dann diese Trennung wieder eingeführt wird, und die kommt im 13. Jahrhundert, mit der Wiederentdeckung des Aristoteles. Und wenn in diesem Jahrhundert Philosophie gesagt wird, ist immer gemeint Aristoteles und Aristotelismus. Das muss man wissen, sonst liest man die Texte falsch. Der Thomas schreibt nie Aristoteles, der sagt immer der Philosoph. Und wenn Bonaventura über den Philosophen redet, der Bonaventura ist der Philosophie gegenüber einigermaßen distanziert, dann ist er nicht einfach der Philosophie gegenüber distanziert, einem Platon oder so, überhaupt nicht, sondern ist distanziert gegenüber dem Aristoteles. Warum? Weil der Aristoteles erstens sagte, es gibt keine Schöpfung, sondern die Welt ist ewig. Und zweitens hat er gesagt, es gibt nur eine Seele. Eine Seele und wir haben keine unsterbliche Seele, die Einzelnen. Deswegen war das so ein Riesenschock für die Muslime, für die Juden und die Christen. Die Wiederentdeckung des Aristoteles. Und das nannte man dann erstmal Philosophie, bis sich das durchklärt. Und der Thomas wurde noch verurteilt für eine Reihe seiner Sätze. Das muss man schon sehen, was da an Konflikten drin steckte. Also, auch das zur Verdeutlichung, für das, wo wir da stehen, nicht, bei diesem Punkt. Sie sagen überhaupt nichts oder so. Stimmt das so? Geht das so? Oder fragen Sie nach, leuchtet Ihnen das ein? Okay. Also dieser Hintergrund, dass man jetzt sagt, also das ist Philosophie, dass man das mitweiß und jetzt stellen Sie sich vor, es kommt der neue Bruch, das kann doch die Philosophie nicht unbeschadigt beschädigt lassen. Und dann haben Sie ab jetzt eine andere Philosophie als in der Antike. Sie haben auf der einen Seite so Leute wie Hegel, der macht eine Philosophie, wo er sagt, ich kann philosophisch deduzieren die Menschwerdung bis hin zum Kreuz. Als Philosoph. Hätte sich niemand vorher getraut, sowas zu machen. Und es gibt auf der anderen Seite Philosophen, die sagen, nein, da kommen wir ja gar nicht mehr ran, das geht nicht, denn das geht ja nur um den Geist Gottes, den haben wir nicht. Philosophie kann eigentlich nur, das ist dann das Ergebnis, gucken Sie an unsere Fakultäten hin, ist dann eigentlich nur noch Philosophiegeschichte. Man studiert und denkt nach, was so die Leute gedacht haben. Und sagt, nee, die Wahrheit, die haben wir ja nicht. Und jeder hat da irgendwie so seine Ansicht. Und Philosophie heißt darüber nachdenken. Das war schon ein Konflikt zwischen Thomas von Aquin und Sieger von Brabant. Der Thomas sagte, in der Philosophie geht es darum, nicht was die Leute gedacht haben, sondern was wahr ist. Der Sieger von Brabant sagte, nein, in der Philosophie geht es darum, zu lernen, was die Leute gedacht haben. Hier im Haus gibt es natürlich auch Philosophiegeschichte. Aber das Gewicht liegt hier auf der Systematik. An den Fakultäten ist die Systematik ganz mager im Verhältnis. Es hat eine große systematische Philosophie gegeben, bis zum Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus, nämlich den offiziellen dialektischen Materialismus. Auf den philosophischen Kongressen weltweit traten die immer als ein Block auf und es war so langweilig wie nur irgendwas, weil die unentwegt immer den Marx und den Lenin und den Stalin da zitierten. Das war richtig so wie die Neuscholastik auch, nicht? Lebte also ganz in dieser Welt drin und wurden von den anderen Leuten überhaupt nicht für Philosophie gehalten. Die kamen mit der Wahrheit. Aber sonst, Philosophie macht die Geschichte. Heidegger sagt dann so, der mittlere Heidegger sagt, das Fragen ist die Frömmigkeit des Denkens. Also er geht einen Schritt weiter, macht nicht bloß Geschichte, sondern fragt, aber Antworten gibt es nicht. Die Philosophie stellt Fragen auf die sie keine Antwort weiß. Wir haben gesagt, und die Theologen geben Antworten auf Fragen, die niemand stellt. Das ist dann so das Problem. Ne? Das hat mal in Boston in der Uni dort gestanden, so am Gang, der eine Flügel ging zur Philosophie und Theologie und einer hat an so ein Schild hingehängt, hier werden Fragen gestellt, auf die es keine Antworten gibt, hier werden Antworten gegeben, nach denen niemand fragt. Ne? Wie man das so nimmt. Ne? Und dann gibt es eben Einzelne, die glauben doch noch zu sagen, also ich gehöre zu diesen merkwürdigen Leuten, nicht, dass ich sage, nein, ich glaube schon, dass man nicht die Wahrheit, aber auf die Wahrheit hin und Wahrheiten finden kann und sagen kann und dass es darum eigentlich gehen sollte und nicht in erster Linie darum, was andere auch gesagt haben. Und so lesen wir auch hier die Texte, wir lesen hier, was andere gesagt haben, aber Sie merken, wir lesen das so, dass ich versuche, mit Ihnen hier durchzustoßen und sage, was ist da dran, stimmt das oder stimmt das nicht? Deswegen ist das hier anders als in einer Philosophie-Geschichtsvorlesung, die Sie an der Uni hören. Das ist Absicht, das ist einfach ein anderes Erkenntnisziel, was ich ja eigentlich habe und Ihnen vorlegen möchte. Und da sehen Sie, da ist die Philosophie nicht mehr das, was sie vor Christus war. Man kann also nicht sagen, die Philosophie oder die Theologie, sondern hier gibt es epochale Verschiedenheiten. So wie die Polis ganz was anderes ist als das Heilige Römische Reich deutscher Nation und das wieder nochmal ganz was anderes als der Nationalstaat des 19. und 20. Jahrhunderts, wo man sagen kann, hier ist nicht, das sind nicht bloß Verwirklichungen desselben, heute sagt man Paradigmas, sondern das sind neue Paradigmen. Das heißt wirklich Geschichtlichkeit. Und nicht sagen kann, es ist einfach so dieselbe Idee und die wird mal ein bisschen so verwirklicht, ein bisschen so verwirklicht, sondern die Idee selber ändert sich. Man kann natürlich dann nochmal so eine abstrakte Bestimmung machen und sagen, Societas Perfecta oder so etwas. Das heißt, eine Gemeinschaft, die zugleich auch alle Rechte und Möglichkeiten hat, sich zu erhalten. Aber Sie sehen, das ist dann so eine abstrakte Definition, die, da ist nicht mehr viel drin. Das ist nicht die eigentliche Fülle, das eigentliche Paradigma. Und das gilt für die Philosophie auch. Deswegen seien Sie bitte mal vorsichtig, wenn die Leute sagen, die Philosophie oder die Theologie, muss man mal fragen, welche meinst du denn? Meinst du die Antike? Meinst du das Mittelalter? Oder meinst du das, was nach der Aufklärung oder so und so in der Neuzeit gekommen ist? Das ist nicht einfach dieselbe Philosophie. Sondern es ist eine andere Grundvorstellung von Philosophie. Diesen Blick auf solche Dinge, den haben wir vor allen Dingen durch Heidegger gelernt. Der hat das an einer ganzen Reihe von Begriffen durchgeführt, dass man einfach zeigen muss, was hat das auf Griechisch bedeutet, wie denken da die Lateiner schon ganz anders, obwohl es scheinbar so klingt, als wäre es so dasselbe. Zum Beispiel am Begriff Idee hat das der Heidegger wunderbar durchgespielt. Was ist Idee für Plato? Idee ist das eigentlich Wirkliche. Die Ingestalt, die eigentliche Wirklichkeit, an der hier alle Dinge nur irgendwie teilhaben. Der Tisch ist gar kein Tisch, der eigentliche Tisch ist diese Idee, die da irgendwo ist. Dann kommt der Augustinus, für den sind die Ideen die Gedanken Gottes. Das ist ja ganz was anderes. Da sind die nicht so für sich selbst da, das, was sie sind, sondern Gedanken Gottes. Dann wird das in der Neuzeit, werden das Gedanken des Menschen. In der Phänomenologie, Wesensschau, ich schaue mir die Wirklichkeit an und dann halte ich verschiedene Dreiecke nebeneinander und dann geht mir irgendwie auf, was die Idee des Dreiecks ist. Das gibt es natürlich gar nicht richtig, denn ein Dreieck in Wirklichkeit ist immer entweder spitzwinklig oder stumpfwinklig oder gleichschenklig. Ne? Irgend sowas. Aber was ist jetzt das Dreieck? Ne? Und am Ende landen wir da, dass man dann sagt, da gehört noch eine Idee Pfeffer dran. Ne? Also dass man einfach guckt, was wird da aus so einem Grundbegriff? Vorher fällt das schon in die Hände der Psychologen, wird da auseinandergenommen, nicht? Und war mal bei Platon die eigentliche Urwirklichkeit. Und so einen Blick dafür zu bekommen, was Begriffe bedeuten, Grundbegriffe bedeuten, wenn man Texte liest, das ist lange Zeit vergessen worden. Die mittelalterlichen Autoren haben das nicht gemerkt. Die lesen die antiken Texte so, als wären sie aus ihrer Zeit. Und da so ein Bewusstsein haben, ich muss erstmal verstehen, was die damit meinen. Man versteht einen Satz nur, wenn man weiß, die Antwort auf welche Frage er ist. Berühmter Satz von Gadamer. Man versteht einen Satz nur, wenn man weiß, auf welche Frage er eine Antwort ist. Wenn mir das nicht klar ist, habe ich nicht begriffen, worum es dabei eigentlich geht. Auch das ist ein Grund, warum sich hier Geschichte und Systematik so eng miteinander verknüpfen. So, und dann haben wir als nächstes den Cassiodor, außer Sie rühren sich ja einfach. Ne? Dann kommt der Cassiodor, sehen Sie, der geht jetzt nochmal wieder zurück in einer Schrift über die göttlichen und menschlichen Dinge. Skizziert er jetzt nochmal, wie das mit der Philosophie ist. Da haben Sie auf der Seite 100 und 101 dieses Bild nochmal. Einführung in die geistlichen und weltlichen Wissenschaften. Hat er die theoretische Philosophie und die praktische Philosophie. Wir hatten ja schon, klasse, weil da hatten wir immer schon drei eigentlich, nicht? Die sagten die Logik, also das Begriffsinstrumentar, dann die Physik, nicht im heutigen Sinn, sondern Physik von Physis, die Natur, also das ist alles, was da hineingehört in der Welt und Wirklichkeit ist. Die Natur, das ist schon bezeichnend, also die Griechen sagen Physis von Phyein blühen, das sich entfalten, das Aufgehen. Die Lateiner sagen Natur, das kommt von Nasci, geboren werden. Natura ist auch das Geschlechtsglied oder so. Das also ist ein anderes Wortfeld, was dann da auftaucht. Und also dann sagen sie also, drei Disziplinen hat die Philosophie, die Logik, Begriffsinstrument, die Physik mit allem, was ist, und drittens die Ethik, was man tun soll. Das sind die drei Teile. Und das sehen Sie, taucht jetzt hier auch so ein bisschen auf. Der macht jetzt erstmal zwei Teile, sagt die theoretische Philosophie und die praktische Philosophie. Das Wort Theorie, darf ich auch nochmal daran erinnern, heißt wörtlich Schau. Für uns ist das Wort Theorie so verkommen zu einem Begriff, ich sagte schon, Hypothesennetz ist eigentlich Theorie. Für die Griechen haben gemeint, dass der Name Gott, Theos, da gibt es zwei Antworten, die geben in ihrer Etymologie. Entweder kommt es vom Laufen, vom Bewegen, das man geht, oder eben vom Schauen. Und die Theoroi, das waren eigentlich die Gesandtschaften der Freunde Athens. Manche waren nicht so sehr befreundet, als eben zwangsbefreundet. Nicht? Die waren eben als Bundesgenossen dann da beschlagnahmt worden. Und einmal im Jahr wurde das Standbild der Athene Promachos heruntergetragen zur kultischen Waschung an das Meer. Und auf dem Prozessionsweg standen rechts und links die Gesandtschaften der befreundeten Städte und Nationen. Das waren die Theoroi. Also so wie man früher, so vorkonziliar, in der katholischen Kirche gesagt, eine Messe hören, müsste man also griechisch sagen, einen Gottesdienst sehen. Man begegnet der göttlichen Statue und wird von deren Blick getroffen. Das reicht bis zur Idee der Christen nochmal mit der Visio Beatifica hin, nicht? Dass der Himmel auch nochmal eine Anschauung sein wird. Das ist eigentlich die Grundbedeutung von Theorie. Da sehen Sie, wie das auch, was da alles verschwunden ist. Und warum das dann so ein Gewicht hat, dass man da sagen kann, die Schau Gottes oder die Schau der Wahrheit oder so bei Platon. Das ist eigentlich die Bedeutung von Theorie. Und ein bisschen von diesem Wissen steckt noch in der Freude, wenn der Groschen fällt oder wenn ein Kreuzworträtsel aufgeht oder ein Sudoku oder so, ne, steckt das noch so ein bisschen drin. Diese Freude, hier kommt was ins Lot, hier stimmt was, was ursprünglich dieses große Glück der Theorie war. Wenn wir sonst so theoretisch sagen oder so, ist das alles weg. Sollte man aber nie ganz vergessen, ein bisschen mithören. Was das da hineingehört. Also, daher theoretische Philosophie. Dass Sie sehen, was da noch mitspielt, wenn Sie sowas hören. Deswegen sage ich das so, weil wenn man das einfach so liest, sieht man das nicht, nicht? Deswegen erzähle ich Ihnen das so dazu, was steckt da eigentlich nochmal dahinter, wenn man so die Texte anguckt. Und sagt er, da gibt es also erstmal diese natürliche Philosophie, dann gibt es die theoretische im engeren Sinne. Das sind dann die Wissenschaften. Da bringt er die Wissenschaften unter. Arithmetik, Musik, Geometrie, Astronomie. Das sind dann diese Sachen mit den berühmten sieben freien Künsten, das Trivium und das Quadrivium, wo ich diese einfachen Formen lerne, woraus dann nachher unsere Naturwissenschaften oder auch unsere ganzen Wissenschaften heraus hervorgegangen sind. Ne? Die sind dort erstmal gegeben. Die Arithmetik, die Musik, die Geometrie und die Astronomie, das hat alles was mit Mathematik im weiteren Sinn zu tun. Mathematik heißt eigentlich auch für Mantano lernen. Was anderes bedeutet der Ausdruck eigentlich nicht, nicht? Das ist also auch nur diese Form Mathematik, T, das ist einfach Lernen. Das ist alles, was man lernen kann, was dort drin steckt. Und dann gibt es auf der anderen Seite die praktische Philosophie. Und die hat natürlich drei Bereiche. Die Moralphilosophie ist das Individuum. Die ökonomische Philosophie ist der Oikos. Oikos ist das Haus, der Großhaushalt. Nicht? Oikonomie heißt wörtlich die Gesetzlichkeit des Hauses. Und das Haus müssen Sie sich vorstellen als Hausherr und Hausfrau, Sklaven, Sklavinnen, Mägde, Kinder oder so, eben das, was alles so dazugehört. Ein Haus ist aber für sich alleine nicht autark. Deswegen tun sich dann die Häuser zusammen zu dem, was Polis heißt. Eine Polis ist im Idealfall autark, da gehört die Stadt dazu und das umliegende Land. Und das ist dann für sich frei, im Sinn von Autarkie, das heißt selbstgenügsam. Die kann mit sich leben auch nicht, braucht wieder auch Bündnisse oder so, aber an sich kann die überhaupt erstmal leben. Während das Haus für sich alleine, so sehr man vieles ja zu Hause machte und herstellte und alles und Selbstversorger war, hat das doch nie ganz gereicht. Und daher kommt dann der Begriff Oikonomia, heute eben für die Wirtschaft verwendet. In der klassischen Theologie ist es das Wort für die Heilsgeschichte Gottes. Weil die ganze Welt ist für die Theologen also der Haushalt Gottes und die Haushaltung Gottes, das ist dann die Ökonomie, was man heute Heilsgeschichte nennt oder so. Ganze Offenbarungsgeschichte, das heißt Ökonomie. Und wenn Sie den Ausdruck mal gehört haben, ökonomische Trinitätslehre gibt es dann. Trinität ist entweder immanente Trinität, das heißt Gott in sich, die drei Personen. Und ökonomische Trinität heißt, dass sie sich zeigt in der Heilsgeschichte. Der Vater in erster Linie als der Schöpfer, der Sohn in erster Linie als der Erlöser, der Heilige Geist als der Offenbarer und Heiliger oder so. Und das nennen dann die Theologen ökonomische Trinität. Klingt eben für den heutigen Zeitgenossen völlig komisch. Ne? Kann man nur von dort her verstehen, wörtlich, hausgesetzlich. Haus heißt Haushalt, führen dieser Dinge. Einfach gut, wenn man das weiß, dann klingt es nicht mehr komisch. Nicht? Es hat dann seinen Ort bekommen. Daher also diese drei Dimensionen hier der praktischen Philosophie. Moralphilosophie, die Tugenden des Einzelnen und die Tugendenlaster, ökonomische Sachen, was gehört dorthin in die Haushaltung, im Umgang der Familie im weiteren Sinn. Und dann gibt es die politische Philosophie, Regierungsformen, wie sieht das dort aus. Für die Ökonomie war völlig klar, dass da natürlich wir müssen nicht gerade sagen, Diktatur herrscht, sondern Paternalismus. Nicht? Der Pater Familias steht für die anderen. Auch im römischen Recht gibt es zunächst, ist die Familie kein Recht, innerhalb der Familie gibt es keine Rechtssubjekte. Das kommt erst später in der Kaiserzeit, als dann so viele Leute tot sind und so viele reiche Witwen da sind oder so. Dann setzt sich dieser Gedanke durch, dass es da auch Prozesse und Möglichkeiten innerhalb der Familie gibt. Das können Sie doch sehen, wenn Sie Hegels Enzyklopädie angucken oder seine Rechtsphilosophie. Das geht also los mit einem Person ist jemand, der Privateigentum hat. Und das Privateigentum gehört der Familie und der Repräsentant der Familie ist der Pater Familias. Da gibt es keine Rechte der Kinder ihm gegenüber oder der Frau ihm gegenüber oder so. Die Frau war vorher unter den Rechten ihres Vaters und steht dann unter dem Recht des Mannes. Und das wird dann, wie gesagt, erst in der Kaiserzeit dann anders. Und heute haben wir eine ausgeprägte Gesetzgebung auch in die Familien hinein, wo man ja verschiedener Meinung sein kann, ob das ganz so richtig ist, immer in allem oder jedem, aber so ist es eben. Insofern sind das also verschiedene Bereiche. Ob ich diese Moraldimension habe für den Einzelnen, die ökonomische Philosophie für das, was Haus heißt mit seiner Struktur und dann die politische Philosophie, wo man sich dann fragen kann, welche Regierungsform, Demokratie, Ochlokratie, Aristokratie und so. So teilt er das hier auf. Also die Philosophie ist ein gesichertes Wissen um die göttlichen und menschlichen Dinge, soweit es in des Menschen Macht steht. Andererseits heißt es, Philosophie sei die Kunst der Künste und das Fach der Fächer. Dann wiederum, Philosophie sei das Nachdenken über den Tod. Sehen Sie, da kommen alle die Bestimmungen nochmal wieder, die wir dann schon im Winter miteinander gelesen haben. Klar, die rezipiert er hier. Letzteres, das Nachdenken über den Tod, schickt sich mehr für Christen, die durch Verachtung von weltlichem Ehrgeiz und dank zuchtvollem Wandels in einer Vorstufe des künftigen Vaterlandes leben, wie der Apostel sagt: Freilich wandeln wir im Fleisch, aber den Kampf führen wir nicht nach dem Fleische und an anderer Stelle, unsere Bleibe ist im Himmel. Das ist tatsächlich lange christliche Tradition und ist auch etwas, was erst in der Neuzeit anders geworden ist, nicht? Nietzsche hat immer gesagt, Brüder, bleibt der Erde treu und so. Und seither bemühen sich also die Christen und auch die Theologen zu zeigen, dass wir hier von dieser Welt sind und ganz da sind. Wenn klassische Tradition war eigentlich immer zu sagen, wir sind hier nicht so ganz zu Hause. Wir sind Pilger, so hießen die Ausdrücke, in statu viatoris, wir sind unterwegs. Da ist schon ein ziemlicher Bruch mit der Neuzeit auch in diese christlichen Kirchen hineingekommen, von diesem Gedanken her. Das ist ja ein Theologe, der hier schreibt, klar, Kirchenväter. Ist halt so. Und ich finde das schon, jede Seite hat natürlich ihre Schattenseiten. Nicht? Man kann sagen, die sind weltfremd, wenn die sagen, wir sind hier nicht zu Hause. Umgekehrt kann man sagen, wenn die Leute hier zu Hause sind und nur hier zu Hause sind, dann kriegen wir die Hektik, die wir heute haben. Denn früher haben die Leute 50 Jahre gelebt und dann eine Ewigkeit, heute leben sie 80 und danach ist Schluss und das ist weniger. Also müssen die sich dauernd bemühen, alles mitzukriegen. Und deswegen ist das Wochenende viel stressiger als die Arbeit unter Tage, denn da muss ich jetzt das Leben nachholen. Und die anstrengendsten Zeiten im ganzen Jahr ist der Urlaub. Denn da muss ich Nepal erobern und dann Italien und das und wehe, wenn ich sterbe, ehe ich da gewesen bin, denn hinterher kommt es ja nie mehr wieder. Ne? Also die Strukturen, die daraus kommen. Oder ich kann nicht auf was verzichten, weil jedes Mal ist das ja ein Abschneiden schon vom Leben. Ich kann ja nicht einfach was hergeben. Ich kann nicht sagen, après vous, monsieur. Ne? Oder so, also muss man schon gucken, was das nochmal heißt. Es gibt sicher eine Gefahr bei den Christen und religiösen Leuten, dass sie das Leben hier nicht ernst genug nehmen und sagen, da kommt es nicht drauf an. Aber wenn man das Leben so ernst nimmt, weil es das Einzige ist, ist die Frage, ob das Leben verträgt. Kann man sich mindestens mal fragen. Kann man wirklich richtig leben, wenn man meint, das wäre das Einzige und nur dorther? Muss man dann nicht eigentlich dauernd Asche schmecken, wenn man was isst? Deswegen verdrängt man das ja. Sag mal auch, wir müssen dann so leben, als wären wir unsterblich. Und dann wundert man sich, auf einmal stirbt man oder der Partner. Man hat sich gar nichts gedacht dabei. Deswegen haben die Alten immer gesagt, man soll daran denken. Man soll sich nie verabschieden, ohne zu wissen, ob er vielleicht nicht wiederkommt. Man soll nicht einschlafen, ohne sich versöhnt zu haben. Und wie diese ganzen Regeln geheißen haben, ihr Leben lang. Nicht? Und heute hat man da wirklich viel damit zu tun. Die Leute leiden ja am schlimmsten an der Unversöhntheit, wenn sowas passiert, wenn man damit zu tun hat. Der Krankenhausarbeit oder so etwas, wo das auftaucht. Also, wie gesagt, beides hat seine Gefahren und seine Seiten. Ich will ja nur darauf ansprechen, ist es nicht so selbstverständlich, wie wir das heute so denken. Sondern da könnte man schon nochmal hintergucken, wie sieht das nun eigentlich aus? Was ist da nun wirklich eher hilfreich für ein wirklich menschliches Leben? Umgang mit uns selbst, wie mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Also Einblick in Göttliches und Himmlisches erhalten. Und zwar nehmen wir diese Dinge ausschließlich mit dem Verstand wahr, da sie ja den Bereich körperlicher Anschauung übersteigen. Auch da waren nicht alle einig, nicht auch heute, wenn sie reden. Wenn sie sagen, zur Person gibt es also viele Leute, die sagen, also Philosophen, die sagen, zur Person gehört die Leiblichkeit. Wenn die christliche Tradition sagt, nein, da gibt es auch reine Geister, die Intelligenzen. Vom Aristoteles her, die gibt es bei dem, die Sterne da bewegen. Und dann gibt es Gott als eine personale Wirklichkeit, während viele Strossen und so, die sagen, nein, zur Person gehört, Personen sind Wesen, die einerseits Geistwesen sind und andererseits Körperwesen. Wenn ich das natürlich gleich so definiere, gibt es nur den Menschen als die höchste Form in der Welt. Aber die Frage ist, ob wirklich der Mensch das höchste Wesen in der Welt ist. Das denken wir einfach so. Ob das richtig ist, kann man sich mal fragen. Sagen wir einfach so. So, und jetzt nimmt es auseinander und sagt, Naturphilosophie heißt diejenige Philosophie, in der das Wesen einer jeden Sache erörtert wird. Nicht? Das Wesen, das Was, das Quid. Darum geht es. Das ist unser eigentlicher Gegenstand als Geistwesen, das Was. Wenn man einen Freund hat, dann erfährt man an dem, was Freundschaft ist. Wenn jemand einen betrügt, erfährt man, was Betrug ist. Also dieses Was ist unser eigentlicher Erkenntnisgegenstand. festgemacht an Einzelerlebnissen und Einzeldingen, aber nicht das Einzelding ist unser eigentlicher Gegenstand, denn das sehen auch die Tiere, sondern der eigentliche Gegenstand ist das Was an diesem Einzelgegenstand. Das macht den Menschen aus. So sagte ich ja nicht. Die Philosophie fragt nach dem Was der Dinge. Was ist etwas? Die Wissenschaften fragen nicht, was etwas ist. Das habe ich gelernt auf der Schule, als ich so den Physiklehrer fragte, was ist Licht, hat er gesagt, hör mal, das wissen nicht die Physiker. Wir wissen nur, wie man das anknipst und ausknipst. Da wusste ich, dass ich nicht Physiker werde. Also diese Dimension, dieses Was, das ist, die Wissenschaften fragen das nicht, die fragen wie. Und wegen der dauernden Verwechslung des Wie und des Was haben wir dann so Ärger mit Evolution oder Schöpfung und also die Geschichten, weil die nicht wissen, was sie da eigentlich fragen sollen. Also das Was. Denn nichts entsteht, was seinem Wesen zuwiderläuft, eben was nicht richtig denkbar ist, was widersprüchlich ist, ist nicht möglich, sondern alles ist zu dem Gebrauch eingerichtet, der vom Schöpfer bestimmt ist. Gut, das sagt jetzt eben hier ein Theologe, nicht vom Schöpfungsdenken her. Eine Ausnahme hiervon dürfte der Erweis sein, dass sich mit Gottes Willen ein Wunder zuträgt. Nicht? Die Frage ist eben, was ist das Was von den Dingen? Das ist eben schwer zu bestimmen im Einzelnen, nicht? Man kann nicht sagen, ist das Was der Raupe, dass da die Wespe da ihre Eier reinlegt, damit die jungen Wespen da gleich die Raupe dann von innen her aushöhlen können, nicht? Das sind dann schwierige Fragen. Ne? Theoretisch im engeren Sinn heißt diejenige philosophische Wissenschaft, die die gegenstandslose Zahlgröße betrachtet. Eben die Zahlen einfach als solche, nicht? Die nur im Verstand da sind. Und dann, das gehört also dort hinein. Und für die Alten war eine Wissenschaft umso höher, je abstrakter sie war. In der Hegelzeit ist abstrakt schon ein Schimpfwort geworden. Irgendwann muss es dazwischen passiert sein. Hegel hat schon einen berühmten Zeitungsartikel geschrieben, wer denkt abstrakt, weil man das den Philosophen immer vorwirft. Und dann behandelt er eben zwei Frauen, die sich auf dem Marktplatz streiten. Die eine sagt, das Ei, das sie mir gestern verkauft haben, war aber faul. Und die andere sagt, sie müssen gerade so reden, mit wem sie da zusammenleben und wie es da aussieht. Nicht? Sagt er, das ist ein Beispiel für abstrakt, zeigt er dann in seinem Artikel, nicht? Weil er nicht bei der Sache geblieben wird. Nicht? Und sagt, nicht wir Philosophen, wir sind ganz korrekt. Nicht? Aber nochmal, in der Antike und im Mittelalter ist abstrakt ein Ehrentitel. Je mehr ich befreit bin von der Materie, und da sind die mathematischen Zahlen schon sehr hoch, aber natürlich ist die Philosophie noch mal höher. Nicht? Deswegen spricht er das hier an, nicht? Und sagt, diese philosophische Wissenschaft mit der gegenstandslosen Zahl. Und irgendwann kommt dann zum späten Mittelalter so dieser Umschlag, dass die Leute es lieber konkret haben wollen. Und dann wird abstrakt ein Schimpfwort. Das ist auch so ein interessanter Wandel, der da eintritt und man sehen muss, was man da jeweils liest. Und göttlich nennt man dann die Philosophie, wo wir über Gott nachdenken und die anderen Geschichten. Das ist wahr. Und die Praxis ist wieder klar, nicht? Das hatte ich schon erklärt, worum es dort geht. Ja, dann sind wir bis dorthin gekommen und machen beim nächsten Mal, das ist ja, wie Sie sehen, erst in einem Monat, weil da fällt jetzt alles nur auf, im Kirchentag und sonst wie was ist, oder so, sodass es dann im nächsten Monat dann dafür dauernd dann hintereinander, also wenn der vorbei ist, hintereinander passiert, aber erstmal bis zum Ende des nächsten Monats und dann ist es dann dreimal hintereinander. Bitte einfach um Nachsicht und Verständnis dafür. Das sehen Sie, steht im Vorlesungsverzeichnis drin, dass das eben nicht 14-täglich geht, sondern so ein bisschen durcheinander diesmal. Also sehen wir uns dann wieder. Schönen Dank. So, ich darf nicht mehr kommen lassen.